Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Erneuter Eklat in der evangelischen Kirche Deutschlands. Im Februar ist die hannoversche Bischöfin Margot Kessmann zurückgetreten. Vorgestern nun hat die lutherische Bischöfin der nordelbischen Kirche Maria Jepsen ihren Rücktritt erklärt. Der 65-Jährigen wird vorgeworfen, sie habe auf Missbrauchsanschuldigungen gegen einen Pastor in Arnsburg bei Hamburg nicht angemessen reagiert. Dieser soll in den 70er und 80er Jahren eine Vielzahl von Jugendlichen missbraucht haben. Maria Jepsen begründet ihren Rücktritt damit, dass ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt werde und sie deshalb ihr Bischofsamt nicht mehr ausüben könne. 1992 wurde Maria Jepsen zur ersten lutherischen Bischofin weltweit gewählt. Sie gilt als hochgeachtete Symbolfigur für Gleichberechtigung und Fortschritt in der Kirche. Der Bericht von ARD-Korrespondent Volker Frierichs.
Genau 2 Minuten und 42 Sekunden brauchte Maria Jepsen, um ihre mehr als 18 Jahre dauernde Zeit an der Spitze der nordelbischen Kirche zu beenden. Nachfragen der rund 60 Journalisten in Hamburg waren nicht erlaubt. Jepsen schloss, gefasst und fast ein wenig befreit wirkend, mit den Worten:
Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck.
Am 4. April 1992 war Maria Jepsen als weltweit erste Frau zur Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche gewählt worden. Stets habe sie Wert gelegt auf Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit, wie sie heute betonte.
Ich habe mein Bischofsamt angetreten mit dem mir aus Kindertagen vertrauten Psalmwort: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Ohne Ehrlichkeit und Offenheit hätte ich meinen Dienst nicht tun können und wollen. Fein und lieblich ist augenblicklich fast gar nichts in meinem bischöflichen Amt. Meine Glaubwürdigkeit wird angezweifelt.
Und das besonders von den Medien, so klagte Jepsen, und dagegen könne sie sich nicht wehren. In den letzten Tagen waren vermehrt Vorwürfe bekannt geworden. Die nordelbische Kirche und auch Maria Jepsen selbst hätten von Missbrauchsfällen bereits seit 1999 gewusst, aber nichts getan und vorsätzlich geschwiegen. Konkret sagte sie dazu nichts, aber Maria Jepsen hat Hoffnung.
Ich erwarte, dass die Missbrauchsfälle in Arnsburg und anderswo zügig aufgeklärt werden und die Wahrheit ans Licht kommt.
Aufklären, das will jetzt auch die nordelbische Kirche, wie Bischof Gerhard Ulrich, der Vorsitzende der Kirchenleitung, betonte.
Wir sehen mit Abscheu und Scham auf das, was in Arnsburg und an anderen Orten Menschen von Pastoren und Mitarbeitern unserer Kirche angetan worden ist. Sexueller Missbrauch wird in keiner Weise und zu keiner Zeit geduldet. Das war, das ist und das bleibt der Grundsatz, auf den unsere Kirche sich verpflichtet.
In 2 Wochen sollen erste Ergebnisse einer internen Untersuchungskommission vorliegen. Bischof Ulrich dankte Jepsen für ihre Arbeit und nahm sie noch einmal in Schutz.
Der Rücktritt von Maria Jepsen schmerzt uns als nordelbische Kirche außerordentlich. Sie wird uns als Bischöfin fehlen, auch weil sie sich wie kaum eine andere Vertreterin der evangelischen Kirche immer an die Seite der Opfer und der Benachteiligten in unserer Gesellschaft stellt.
Über die Nachfolge der 65-jährigen Maria Jepsen als Bischöfin von Hamburg und Lübeck wurde noch nicht entschieden. Auch das soll in den nächsten Wochen geschehen.
Soweit ARD-Korrespondent Volker Frierichs. Vergangenes Wochenende hieß es noch, nein, die Church of England will auch künftig keine Bischöfinnen weihen. Und dann die Wende. Am Montagabend, nach 12 Stunden heißer Debatten, haben sich die Delegierten der Nationalversammlung zu einem Ja durchgerungen. Es sollen jetzt alle nötigen Schritte in die Wege geleitet werden, um Frauen ins Bischofsamt der Church of England zu bringen. Bischöfinnen sind für anglikanische Kirchen in den USA, in Kanada oder Australien schon längst selbstverständlich. Judith Wipfler mit einer Einordnung zum Richtungsentscheid der Church of England.
Na, das hat aber gedauert. Und es wird noch mindestens bis 2014 dauern, bis die Church of England ihre erste Bischöfin auch tatsächlich weiht. Denn zuerst muss der Entscheid noch durch einige Gremien. Aber der entscheidende Schritt ist getan und dieser ohne Kompromisse. Einen Kompromissvorschlag, den Konservativen zulieb, hatte nämlich der Ehrenprimas aller Anglikaner eingebracht. Der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, hatte vorgeschlagen, dass Bischöfinnen sogenannte Assistenzbischöfe zur Seite gestellt würden, gerade in jenen Diözesen, deren Gläubige keine Bischöfin akzeptierten. Ähnliche Kompromisse gab es beispielsweise für lutherische Pfarrerinnen in Bayern noch bis in die 90er Jahre. Eine Übergangslösung, denn an Pfarrerinnen haben sich die meisten Lutheraner genauso gewöhnt wie an Bischöfinnen. Dass die Church of England keinen Kompromiss wollte, finde ich folgerichtig und dem Amt angemessen. Es darf kein Bischofsamt mit Abstrichen geben. Rowan Williams hatte es wie immer nur gut gemeint und wieder einmal eine Niederlage eingefahren. Die Wiener Zeitung Der Standard kommentierte bereits, dass diese Niederlage Williams' Autorität als spiritueller Führer der anglikanischen Weltgemeinschaft in Frage stelle. Der Ehrenprimas der anglikanischen Weltkirche mit 77 Millionen Gläubigen ringt seit langem um Einheit. Diese steht nun weiter auf der Kippe, denn zu groß sind die weltanschaulichen Differenzen zwischen Liberalen und Konservativen. Da wurde in den USA der offen schwul lebende Priester Robinson zum Bischof geweiht, während in Afrika Bischof Akinola Homosexuelle diskriminiert und sagt, sie seien niedriger als Tiere. Akinola konnte sich und seine Kirche über dieses Hassthema profilieren, gerade in Abgrenzung gegen Nordamerika und Britannien. Traditionelle in Afrika, aber auch in England, argumentieren gerne mit der Bibel, wonach Jesus keine Frauen berufen habe. Das lässt sich historisch-exegetisch freilich nicht halten. Denn erstens hat Jesus überhaupt niemanden geweiht, weder zum Priester noch zum Bischof. Und zweitens gehörten Frauen zu seiner engsten Anhängerschaft. Siehe Maria von Magdala. Die Church of England war als Mutterkirche der anglikanischen Weltgemeinschaft bisher eher konservativ, wollte alle, ob traditionell oder progressiv, bei der Stange halten. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Für die Mehrheit der Engländer und Engländerinnen gehört es heute schlicht zum Selbstverständnis, ja zum Bekenntnis, Frauen auf allen kirchlichen Ebenen gleichzustellen. Welche Konsequenzen wird das Ja zu Bischöfinnen in England nun haben? Einige Diözesen und einzelne Gläubige, nicht nur in der Church of England, sondern auch anderswo auf der Welt, haben ja mit Spaltung gedroht oder damit zur römisch-katholischen Kirche überzutreten. Einige haben sich bereits abgespalten, eigenständige Diözesen gegründet. Einzelne sind sogar auf die verlockenden Angebote aus Rom eingegangen. Rom hatte im Oktober übertrittswilligen Priestern angetragen, dass sie als Priester übernommen werden könnten, auch wenn sie verheiratet sind. Das war politisch nicht korrekt, denn in der Ökumene haben sich die Kirchen eigentlich versprochen, nicht untereinander zu missionieren. Das freundliche Übernahmeangebot aus Rom findet aber nur schwache Zustimmung. Eine eigene, konservative Kirche zu gründen, liegt denen näher, die sich als Hüter des wahren Glaubens und der wahren Church of England begreifen. In England und den USA geht es den Konservativen und Ultrakonservativen um ihre kirchliche Identität und christliche Überzeugung. Und danach sind ihnen Priesterinnen oder gleichgeschlechtliche Segensfeiern ein Greuel. Zur Wahrung ihrer Identität werden sie sich von der bisherigen Volkskirche unabhängig machen müssen und zu einer Bekenntniskirche werden. Für die Anglikaner in Afrika geht es noch um mehr. Hier geht es um die vollständige Emanzipation von der ehemaligen Kolonialmacht England. Afrikanische Hasspredigten gegen den westlichen Sittenverfall bedeuten auf ihrer Rückseite ein Plädoyer für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Vielleicht können dann irgendwann einmal auch die Frauen Afrikas von dieser Emanzipation profitieren und Bischöfinnen werden. Vielleicht aber auch nicht.
Ein Blick in die Zukunft. Judith Wipfler hat berichtet. Blickpunkt Religion. Wir kommen jetzt zu den Kurznachrichten dieser Woche. Zusammengestellt hat sie Heidi Kronenberg.
Der Vatikan hat die Strafnormen für sexuellen Missbrauch verschärft. So wurde die Verjährungsfrist von 10 auf 20 Jahre angehoben. Auch sexuelle Übergriffe auf geistig behinderte Menschen und der Besitz von Kinderpornografie fallen neu unter die Kategorie schwerwiegender Delikte. Außerdem kann der Papst Priester, die gegen diese Normen verstoßen, ohne kirchenrechtliches Verfahren sofort in den Laienstand versetzen. Homosexuelle gegen Gottesdienstverbot. Mit Empörung haben die homosexuellen Arbeitsgruppen in Zürich auf eine Anordnung des Bischofsrats des Bistums Chur reagiert. Dieser will künftig die katholische Mitwirkung an ökumenischen Gottesdiensten für Lesben, Schwule und Bisexuelle im Rahmen des Pride-Festivals verbieten. Das große Straßenfest der Schwulen und Lesben findet jeweils Anfang Juni in Zürich statt. Die katholische Landeskirche hatte bisher die Gottesdienste finanziell unterstützt. Die homosexuellen Arbeitsgruppen fordern den Churer Bischof Vitus Huonder auf, den Entscheid zu widerrufen und sich zu entschuldigen. Auch Mitglieder des Zürcher Kantonsparlaments haben in einem offenen Brief gegen den Entscheid des Bistums Chur protestiert. Mehr Konfessionslose. Erstmals gibt es im Kanton Zürich mehr Konfessionslose als Reformierte. Der Anteil der Reformierten an der Gesamtbevölkerung sank 2009 auf 35,5%. Jener der Konfessionslosen stieg auf 35,6%. Der Anteil der Katholiken sank auf 28,8%. Dies obschon die Mitgliederzahl der katholischen Kirche dank Zuwanderung aus dem Ausland und Geburtenüberschuss leicht zunahm. Doch aus beiden Landeskirchen traten auch 2009 mehr Mitglieder aus als im Vorjahr. Die Zahl der Austritte aus der reformierten Kirche des Kantons Zürich stieg um 11%. Jene aus der römisch-katholischen Landeskirche gar um 52%. »30 unter 30«. Im evangelisch-reformierten Kirchenparlament des Kantons St. Gallen sitzen neu 15 Personen unter 30 Jahren. Dies dank der Aktion 30 unter 30, einem Netzwerk junger Erwachsener, das im Kanton St. Gallen für reformierte Jungsynodale wirbt. Mit 15 von insgesamt 180 Mitgliedern der Synode hat St. Gallen nun mehr Jungsynodale als Zürich, Bern, Graubünden, Aargau und Basel zusammen. Der jüngste reformierte Parlamentarier ist 19 Jahre alt. Auch die katholische Kirche in Zürich öffnet sich jungen Menschen mit dem Projekt Jenseits im Viadukt, einem multifunktionalen Raum in der neuen Einkaufs- und Ausgehmeile unter einem Eisenbahnviadukt in der Stadt Zürich. Hier sollen 16- bis 25-Jährige experimentieren können. Laute Konzerte, lebendiges Theater, gesellige Swingnächte sollen ebenso möglich sein wie Momente der Stille. Projektleiter Peter Kubikowski.
Es ist ein Ort, an dem du wirklich den Vorhang zumachen kannst, auch für dich wirklich meditieren kannst, Ruhe finden kannst. Es ist aber auch ein Ort, den man aufmachen kann, wo Gesellschaft stattfindet, wo man miteinander auch vielleicht mal eine Hochzeit feiern kann, was auch immer. Es ist alles möglich in diesem Raum.
Für den Betrieb des Jugendraums im Viaduktbogen sind jährlich 600.000 Franken budgetiert. Das französische Parlament hat ein Burka-Verbot beschlossen. Ein Gesetz, das das Verbergen des Gesichts in der Öffentlichkeit untersagt. Dieses sieht für Verstöße Strafen bis zu 150 Euro vor, legt aber Ausnahmen fest, zum Beispiel für Motorradfahrer und Karnevalsmasken. Wer eine Frau zwingt, den Vollschleier zu tragen, kann mit einer Buße von bis zu 30.000 Euro und einem Jahr Gefängnis bestraft werden.
Die Kurznachrichten zum Schluss unseres Blickpunkts Religion. Redaktion Heidi Kronenberg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.